Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Guten Morgen, es ist Dienstag, der 24. September und heute haben wir eine XXL-Ausgabe des Guten Morgen-Podcasts von Backstage Classical. Denn mein Gast ist niemand anderes als Oksana Linniff. Oksana Linniff, die Dirigentin, ich stehe lange schon in Kontakt mit ihr. Das erste Mal haben wir uns getroffen bei einem Wohnzimmerkonzert während der Corona-Pandemie bei den Wiener Symphonikern. Ist übrigens auch noch auf YouTube nachzuhören. Und dann haben wir öfters telefoniert. Damals ging es noch um eine moderne Mozart-Skulptur, die sie in Lviv in der Ukraine aufbauen wollte, was zu großem Protest führte. Die Ostukrainer haben gesagt, zu modern, zu westlich. Die Westukrainer haben gesagt, toll, das ist genau das, was wir wollen. Und man hat damals schon gemerkt, wie zerrissen das Land war. Dann ist die Katastrophe passiert. Russland hat seinen Großangriff auf die Ukraine gestartet und seitdem ist die Welt von Oksana Linniff nicht mehr so, wie sie einmal war. Wir haben hier im Podcast und wir haben im Podcast Alles klar Klassik der Liz-Mohn-Stiftung immer wieder mit Oksana Linniff über Russland geredet und ich habe ihr gesagt, Mensch, ich würde dich gern mal treffen und einfach nur über Musik reden. Ich möchte mir gern Zeit nehmen und über deine Arbeit reden, über deine Vorgehensweise, darüber, was du überhaupt von der Musik erwartest. Also haben wir uns in Bayreuth getroffen und zusammen gefrühstückt und geplaudert. Und genau dieses Gespräch, das möchte ich euch jetzt vorspielen. Ihr werdet sehen, es ist uns eine gute halbe Stunde lang gelungen, tatsächlich nicht über Russland und nicht über den Krieg gegen die Ukraine zu reden, doch dann brannten die Emotionen wieder auf. Ich glaube, es ist ein unglaublich spannendes Gespräch über die Musik, aber auch über die Rolle der Politik in der Kunst und in der Kultur. Diese Folge von Guten Morgen, dem Podcast von Backstage Classical, ist eine Sonderfolge. Ihr könnt gerne den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge von Guten Morgen. Und für alle täglichen Classic-News natürlich seid ihr am besten aufgehoben bei uns bei www.backstageclassical.com. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hier ist mein Gespräch mit Oksana Linniff. Oksana, wenn man sich mit dir ein bisschen beschäftigt, du kommst aus einer Musikerfamilie. Du hast, glaube ich, Flöte als erstes gespielt. Wann ist für dich so der Gedanke gekommen, Dirigentin wäre auch schon eine tolle Sache?
Also eigentlich, ich bin Dirigentin in dritter Generation. Mein Opa und mein Vater waren Chorleiter. Und sozusagen den Mensch, der vorne steht und irgendwie mit seinem Gesichtsausdruck und Händen und die Probe leitet und die Konzerte und Aufführungen, der da vorne vor vielen Menschen etwas macht, was eigentlich die Musik auslöst, die Ausdruckkraft der Musik zum Hören bringt, damit bin ich aufgewachsen. Aber wie gesagt, eher mit einer Chortradition. Und eigentlich, ich hatte auch eine Idee, Chorleiterin zu werden, aber nun, das Orchesterdirigieren war ein Teil unserer Ausbildung in Lviv, in Musikcollege. Also eigentlich jeder Instrumentalist sollte mal auch nicht nur sein Instrument spielen, sondern auch dirigieren. Das war vorgesehen, dass wenn wir später zum Beispiel Lehrer in Musikschulen werden, dass wir kleine Ensemble dirigieren können. Und so war das ein Pflichtteil unseres Programms. Und das war eigentlich ganz, ganz lustig, weil, wie gesagt, wir waren alle Kollegen und man hatte nicht diesen Alterunterschied zwischen Dirigenten und Orchesterspieler, weil wir müssen im Orchester spielen und dann aus dem Orchester nach vorne treten zum Dirigentenpult und dann mal ein Stück dirigieren und dann wieder zurückkehren und wieder zum Notenpult. Und man hat also sozusagen...
Das Verständnis von beiden Seiten gut ist, oder?
Genau, also und das war irgendwie lustig zu beobachten. Weil da war auch ein Fall, dass unsere Lehrer, also der das Ganze geleitet hat, hat sich einmal ein Bein gebrochen und war einige Monate nicht da. Und so waren wir selbstständig im Orchester.
Okay, die beste Zeit wahrscheinlich.
Genau, und dann war einfach sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel dann plötzlich ein Disziplinproblem war, aber nicht bei allen, bei manchen Studentin, Dirigentin, okay, hat das Orchester brav zugehört und gemacht, was sie angesagt haben. Aber bei anderen war plötzlich nicht mehr Aufmerksamkeit da und eigentlich auch musikalisch lief nicht so gut. Und ich erinnere mir wirklich damals, dass ich mir schon damals darüber Gedanken gemacht habe, warum bei einem Kollegen hören wir zu und machen, was er sagt, und bei anderen irgendwie geht das irgendwie nicht.
Wie war es denn bei dir, als du
Dirigent warst? Also weiß ich nicht, weil ich mich von Seite nicht gesehen habe. Ich kann nur sagen, dass dann hatten wir eigentlich einen Konzertabschluss, alle zusammen, also diese verschiedenen Dirigenten, und mein Stück wurde für Finale gewählt. Also ich denke, genau, das musste musikalisch damals Eindruck gemacht haben. Und vor allem danach, nach diesem Konzert, meine Eltern waren auch im Publikum, und nach diesem Konzert kam ein älterer Herr aus dem Publikum zu mir und er sagte, ich bin ein Professor, schon in Rente, darf ich Ihnen etwas sagen? Und er hat Russisch gesprochen zu mir und er hat gesagt, im Sinne, Sie sind kein Toscanini, aber Sie haben eine große Zukunft vor sich. Und das war für mich wirklich sehr strange zu hören, weil, wie gesagt, wir haben damals überhaupt noch auch keine Symphonie-Repertoire dirigiert, sondern das waren alles Arrangements, leichte, verschiedene Miniaturen, Stücke für Orchester, engagierte Studentenorchester. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er mich zusammen mit Toscanini gebracht hat. Und danach kam auch noch ein Kollege, Student, und dann sagte, hast du schon überlegt, was du weitermachst nach diesem Musikcollege? Ich habe dann gedacht, nein, ich weiß es nicht, vielleicht Chor dirigieren. Und dann sagte er, willst du nicht Orchester dirigieren probieren? Und dann meine Frage war, dürfen die Frauen das? Und dann sagte er, die Frauen dürfen schon, es wollen aber keine. Willst du nicht in die Hochschule gehen und einfach dich ausprobieren und dann wird dir gesagt, ob du überhaupt dazu eine...
Aber jetzt ist ja interessant, was haben die gehört? Jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Frauenzeugs, irgendwas müssen die ja gehört haben, was eine besondere Musikalität hat. Und das ist ja, glaube ich, das, was wir heute auch bei Dirigentinnen und Dirigenten noch immer suchen. Eigentlich das, was du schon gesagt hast, den einen hört man zu, den anderen nicht. Also irgendwie müssen ja auch diese Menschen, die dich da gehört haben, etwas gefunden haben. Ja, und was ist das eigentlich, dass man zum Kern der Musik kommt, dass man eine Emotionalität schafft mit dem Orchester? Was ist da am Anfang, was die Spreu vom Weizen, wie wir auf Deutsch sagen, trennt? Was macht es anders?
Ich glaube, es geht um die Ausstrahlung. Jetzt auch, ich meine, wenn ich Stücke lerne zum Beispiel, ich schaue auch mir verschiedene Aufnahmen an. Und es kann sein, dass bei einem Kollegen ist man fasziniert von der ersten Bewegung und man wird nicht los. Also wenn der Dirigent muss etwas haben wie ein Hypnotiseur,
okay,
sozusagen, weil wir kommen ja und wir erzeugen keinen Klang. Mhm. Und der Klang ist visualisiert in unserem Kopf. Mhm. Aber wie kann ich das auf die Musiker übertragen? Und so hat sozusagen die Bewegungen, der Gesichtsausdruck, die gesamte Ausstrahlung muss etwas haben, was zuerst die Musiker an dich quasi fokussiert, hypnotisiert, und zum Zweiten, die Bewegung soll ja etwas, was ich mit Hypnose vergleicht habe, also sozusagen, ich soll mit meinem Willen alleine meine Ideen auf die Musiker zu übertragen. Und bei anderen Kollegen, manchmal sieht das einfach nur die Bewegung. Mhm. Also nur die Bewegung ohne diese emotionale Welle dahinter. Und dann ist das natürlich nicht stark genug.
Aber das finde ich jetzt einen spannenden Punkt. Also dröseln wir es mal auf. Erst scheint da ja die Beschäftigung mit der Partitur zu sein. Hast du gesagt, man hat eine akustische Vorstellung als Dirigentin. Wenn ich vors Orchester komme, ist eigentlich das Stück für dich ja schon fertig. Das heißt, eigentlich könntest du jetzt sozusagen die CD im Kopf abspielen. Dummerweise musst du es noch dem Orchester erzählen, wie es klingen soll. Ja? So, und dann stößt man ja auf ein Orchester, das das ja gar nicht weiß. So, und man hat Worte, man hat Bewegung, um dieses Ideal hervorzurufen. Aber ein Orchester ist ja selbst ein Lebewesen irgendwie. Das scheint ja auch Impulse zu geben. So, Meine Frage vielleicht auch nochmal konkret, das ist nämlich ganz interessant. Wenn ich mit Orchestermusikerinnen und Musikern der Bayreuther Festspiele geredet habe, an deinem ersten Mal, als du hier den Fliegenden Holländer dirigiert hast, da haben alle gesagt, das ist toll, die hat sich so viele Gedanken gemacht, aber es sind so viele, die können wir eigentlich alle gar nicht umsetzen. Ja, also alle haben gesagt, Oksana Linnef ist irgendwie, die hat ganz viele Ideen, aber es ist überfordert und eigentlich gerade. Im zweiten Jahr haben die gesagt, die ist viel leichter geworden, die zeigt viel mehr, die redet gar nicht mehr viel und schaffen es viel mehr umzusetzen als im ersten Jahr. Das ist doch interessant, oder?
Ja, sehr interessant. Also zuerst natürlich, wenn man ein neues Stück einstudiert, man versucht quasi sich maximal vorzubereiten. Und das kann natürlich passieren, dass man sozusagen so viele Impulse erstmal selbst hat, dass es die neue Information auch für mich selbst. Weil eine Sache ist, wenn man das Stück sozusagen trocken vorbereitet, also ich habe ja zu Hause kein Orchester, dass ich eine Stelle auf verschiedene Weisen ausprobieren kann und dann für mich entscheiden, okay, diese funktioniert am besten, sondern man sozusagen bereitet sich im Kopf maximal mit Klavier, maximal noch mit verschiedenen Aufnahmen, aber wiederum macht sich verschiedene Höreindrücke. Aber dann erst, wenn man ankommt und eben beginnt, die Ideen umzusetzen, man sieht auch, was funktioniert nicht. Und sozusagen alle Informationen müssen erstmal verdaut sein. Nicht nur in Musikern, aber auch in mir selber.
Intellektuell.
Also sozusagen intellektuell, aber auch emotionell. Mhm. Also nicht nur Ideen von Klangvorstellung, sondern in der Realisierung mit der Klangvorstellung. Das ist sozusagen zum Beispiel, wenn man kocht, hier ist ein Rezept, was erstmal Theorie ist, aber dann nimmt man verschiedene Ingredienten und dann es kann sein, dass gerade das ist schon zu dick oder das wird zu fettig und dann denkt man, okay, es steht im Rezept geschrieben 3 Löffel Butter, aber ich mache lieber 2 oder dann wieder weniger Zucker. Und dann sozusagen in der Praxis kann man erstmal das eigene Konzept selbst überprüfen und daraus kristallisiert sich am besten, was funktioniert nicht. Und dann natürlich, ich muss noch natürlich dazu sagen, dass mein erstes Debütjahr war unglaublich kompliziert für mich, weil das war Corona-Jahr.
Ja,
und wir hatten so lange Pause gehabt, also so lange Praxispause und für Dirigenten ist schrecklich, also ohne Orchester zu sein, weil ein
der
Geiger
spielt zu Hause Cello.
Genau, er kann noch länger üben, weil man sagt, ja genau, also ich kann das sozusagen und diese Trennung vom lebendigen Klang, also diese Trennung von meine Impulse, die direkt auf die Instrumentalisten zu übertragen können und ich höre direkt das Klangergebnis, ist schrecklich. Also zum Beispiel jetzt hatten wir 5 Wochen Pause zwischen BO und Wiederaufnahme Holländer. Und man kommt an und ich höre schon in der Ouvertüre, dass man irgendwie verröstet ist, weil irgendwie schon ein paar Wochen merkt man irgendwie, du hast nicht den Klang sofort in den Händen. Und nach Corona-Pause, natürlich nach diesen mehreren Monaten ohne jeden Tag vor Orchester zu stehen. Also das war sehr, sehr unangenehme Zeit. Und dann natürlich in diesen Monaten hat man so viel Zeit, eben sich auf so ein wichtiges Debüt vorzubereiten, dass man ist fast überladen mit allen Büchern, die man gelesen hat und so. Aber wie gesagt, endlich...
Ist ja auch etwas, oder? Also Erfahrung spielt ja auch eine Rolle. Also die Coolness, die man dann haben muss, wahrscheinlich zu sagen, okay, ich kriege heute nicht alles, was ich haben will und auch damit zufrieden zu sein manchmal, oder? Also so eine Coolness zu entwickeln, zu sagen, okay, ich weiß, das war jetzt viel, morgen ist noch ein Tag. Also muss man ja auch erstmal lernen, oder?
Genau, auch das aufteilen. Und außerdem muss ich jetzt zum Beispiel sagen, dass jetzt in diesem Jahr zum Beispiel bin ich in der Phase, wo ich viel mehr gastiere. Bei verschiedenen Orchestern und auch in verschiedenen Ländern. Und das ist auch sehr, sehr interessant, weil man merkt auch, wie unterschiedlich die Arbeitssystem organisiert ist. Zum Beispiel, wenn man in Deutschland für ein Symphonieprogramm 5 Proben hat, In Amerika hat man nur zwei.
Du kommst gerade aus Cleveland, zwei Proben und dann Konzert. Das ist,
genau.
Da muss man auch viel unterbringen dann wahrscheinlich, ne?
Genau, aber man muss auch selektionieren. Also zum Beispiel, wenn ich 25 Stück habe und ich kann das einmal durchspielen, also ich muss das sofort maximal genau dirigieren, maximal meine Tempi treffen, weil es gibt keine Zeit, etwas zu ausprobieren und dann zu ändern. Und danach, ich habe dann vielleicht nur halbe Stunde für das ganze Stück für die Korrekturen. Das heißt, ich muss ganz genau verstehen, was will ich ansprechen und was will ich nur nächstes Mal zeigen, weil schon anzusagen und zu stoppen, nochmal zu korrigieren, ist dann schon wieder keine Zeit. Das heißt, dass viele solche Sachen, wie zum Beispiel Stimmung, Bilder, Phrasierungen, Richtlinien, es ist eher für mich, dass ich das gar nicht ansprechen will, weil das bleibt in mir ein Geheimnis, was ich dann später direkt mit den Händen formen werde und die Musiker werden das interessiert folgen und ich werde das Ergebnis haben. Aber man hat auch bestimmte dramaturgische Punkte, wo es wichtig anzusprechen, weil wenn ich an einem Punkt etwas verändere, wird das auch an ganzem Konzept, an ganzem Stück verändern.
Ja, nimmst du 5 Gramm Butter weg, schmeckt das Salz anders. Ja, ist Logo. Das ist eine Architektur des Ganzen. Ne? Lass uns noch einmal ganz kurz zurückgehen. Also, wie hast du dein musikalisches Ideal entwickelt? Also, wenn du kommst und die Partitur gelesen hast und diese Musik, die du im Kopf hast, was willst du überhaupt mit Musik? Gibt es das eine, oder ist das eine blöde Frage, aber so eine Grundidee, was soll das eigentlich alles? Willst du deine Interpretation schaffen? Willst du Emotionen schaffen? Willst du in Zusammenarbeit mit dem Orchester sehen, was rauskommt? Also was ist eigentlich der Sinn von Musik machen für dich? Kleiner haben wir die Frage leider nicht.
Ja, also in unserem Repertoire kann man sagen, zu 90% das Repertoire des Dirigenten besteht aus den Stücken, die schon in Vergangenheit geschrieben und zum Stammrepertoire, Weltrepertoire gehört. Das heißt, es gibt schon zigmal Aufnahmen mit allen großen Dirigenten von allen Symphonien. Und das ist eben immer die Frage, wenn ich eine Symphonie nehme oder auch ein Opernklassiker wie jetzt Holländer oder jetzt Puccini, Turandot oder Manon Lescaut oder La Bohème oder Tosca. Es ist dann die Frage, was will ich damit? Und eigentlich jeder erwartet irgendeine individuelle Interpretation. Für mich ist immer, weil jeder junge Dirigent, der überhaupt ins Beruf erstmal kommt, hört verschiedene Aufnahmen und dann hört man auch, dass jeder Dirigent extremal unterschiedliche Interpretationen eigentlich schafft. Aber wie entscheidet sich man? Also welche Tempo suche ich aus? Und eigentlich für mich ist die Frage, habe ich für mich diese Frage so entschieden, dass ich versuche, maximal an das Kern der Komposition zu gelangen. Maximal in meine Forschungsarbeit, in meine Studium, Vorbereitungszeit, wie es nur geht. Das heißt, ich versuche für mich die Frage zu beantworten, warum Puccini oder warum Wagner wählt diesen Stoff für seine nächste Oper. Was bewegt ihn, diesen Stück zu komponieren? Was will er uns zum Ausdruck bringen? Und welche Botschaft will er uns übermitteln?
Das heißt, der Kern ist nicht unbedingt das, was in der Partitur steht, sondern der Kern ist eigentlich der Wille des Komponisten, der Komponistin, den man aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen erarbeiten muss?
Für mich ist das so. Ja. Also es kann sein.
Aber das ist ja ganz interessant. Also jemand wie Nicolas Hanoncourt zum Beispiel hat immer gesagt, ja, historische Aufführungspraxis ist Quatsch, weil eigentlich will ich den Zustand, ich will ja nicht Mozart wie Mozart mit Puderperücken und Kerzen machen, sondern ich will den Zustand der Mozartzeit in unsere Zeit übertragen. Ich will das, was Mozart damals sagen wollte, im Heute haben, mit den Emotionen, die aber ja andere sind, weil jemand, der ein Flugzeug gehört hat, kann nicht mehr Mozart hören wie zu Mozart-Zeiten, weil wir haben damals kein Flugzeug gehört.
Ja. Ja, so ähnlich. Also ich finde, dass jeder Komponist mit jedem seinem Stück will eine Botschaft, eine Message für uns hinterlassen. Sonst wird er das einfach nicht komponieren. Und dann ist immer meine Frage, warum will er diesen Stoff? Warum sucht er diesen Libretto? Und danach, wenn ich an Kern sozusagen komme, was ist die Botschaft des Stückes, versuche ich sozusagen an der Dramaturgie zu arbeiten, dass diese Botschaft in meine Interpretation eben auch rauskommt, verständlich wird für das Publikum, für die Leute, die Tickets kaufen, ins Konzert oder in Opernaufführung zu kommen. Also zum Beispiel, ja, sehr interessant ist mit dem Fliegenden Holländer. Ganz junge Wagner, also 26-jährige Wagner, der damals eigentlich noch ganz am Anfang steht. Und wenn wir jetzt seinen Rienzi nehmen...
Aus Dresden nach Riga gegangen, hat schon ein bisschen Erfahrung gehabt.
Genau, als Kapellmeister in Riga und eigentlich schon damals sehr viele Probleme, seine erste Ehe, die sehr problematisch ist, schon seine Kreditoren und Schulden. Und eigentlich Wagner damals... Wohin hat er geschaut? Sehr große Beispiel war der Meyerbeer, der schon sehr erfolgreicher Opernkomponist war. Der Wagner versteht immer mehr, dass das eigentlich Symphonik nicht für ihn ist. Von damals beginnt auch seine Eifersucht zu Mendelssohn. Ja. Und dann entscheidet sich auch, Opernkomponist zu sein. Und dann geht er zu Meyerbeer und will seine Empfehlung schreiben, weil er hat ganz große Pläne eigentlich nach Paris, Grand Opera. Wenn er Grand Opera erobern wird, dann wird er auch die ganze Welt erobern. Und dann ist diese Fahrt, also wo sie eigentlich illegal mit Mina, also ohne Pässe, auf Schiff gelangen, auf dieses Schiff. Und dann passiert diesen Sturm. Und dann eigentlich, er hatte diesen Holländer schon gekannt. Also dieser Holländer hat ja Heinrich Heine, die Memoirien von Herrn Schnabel-Lewowski, beschrieben. Und der Wagner kannte auch diese Sage von Holländer, von Seefahrer schon von davor. Aber wenn dieser literarische Stoff, wenn diese Legende unmittelbar auf seine persönlichen Eindrücke stieß, wo er diesen Sturm auch auf dem Schiff erlebt und dann das Schiff soll plötzlich anhalten in Norwegen und dann anstatt 8 Tage dauert diese Reise über 3 Wochen und der Wagner ist dann gezwungen in diesen Seefahrerkneipen, dann hört diese auch Matrosenlieder und alles. Aber nicht nur das, nicht nur diese äußere abenteuerliche Eindrücke. Der Wagner hatte damals auch schon seine erste persönliche Krisen gehabt, weil nur nach 7 Monaten Ehe mit Mina ging die Ehe schon fast zu Ende, weil der Wagner hatte seine Frau war ja Schauspielerin und einmal zurückkommen von einer Probe von Theater zu früh, hat er seine Frau erwischt mit einem anderen Schauspieler zu Hause und das war sehr große Ehekrise. Er wollte sich eigentlich schon nach 7 Monaten scheiden lassen.
Ich glaube, sie war sogar schwanger, als sie geflohen sind und hat ein Kind verloren. Also es sind wirklich Dramen.
Wirklich Dramen. Und deswegen auch nicht umsonst, zum Beispiel in Holländer, ich glaube, 28 Mal ist die Rede von Frau Weibestreue. Weibestreue, ein Weib, der einem Mann ergeben sein soll, weil das war gerade die Wunde, also der Wagner hat sich unglaublich als Ehemann verletzt gefühlt gehabt, das war seine erste Ehe, er hat diese Ehe idealisiert gehabt, naja, und dann diese Wunde, wo er sozusagen im fliegenden Holländer erstmal seine psychologischen Eindrücke bearbeitet. Und dann eine Sache spricht auch sehr entscheidend zu Wagner, dass diese Oper praktisch für ihn lebenlang eine autobiografisches Stück blieb. In Heine literarische Vorlage spielt das alles in Schweden ab. Und dann Wagner kurz vor der Premiere und aus Dirigentenpraxis stelle ich mir das sehr umständlich vor. Also er entscheidet, die Handlung von Schweden nach Norwegen zu verlegen, um sozusagen das näher an seine Biografie zu binden. Und er verändert sogar die Namen, also im Original, in der ersten Fassung war das Donald und dann musste es Daland werden, der Erik war Gregor und sogar die geografischen Namen, also wurden verändert. Das heißt, er muss jeden Tag, also nicht nur die erste Seite in der Partitur, die Handlung spielt in Schweden, also in Norwegen, nicht in Schweden, sondern auch jeden Tag das Klavierauszug der Partitur verändern, weil es gibt auch rhythmische Änderungen und die Sänger, die das schon einstudiert haben, müssen das auch nochmal umstudieren. Also das heißt, das war für ihn wichtig. Und außerdem, bei Heine zum Beispiel, gibt es keine Erik-Figur, also gibt es keine Nebenbuhler. Und Nebenbuhler hat der Wagner eingefügt, um wiederum diese Liebestriangel, die später das Hauptthema in seine jede nächste Oper wird. Und der Wagner war ja auch selbst der Dirigent und er hat das Stück lebenlang auch dirigiert. Mhm. Und eigentlich jetzt bei Wunderbare Schott, neue Edition, man kann sozusagen jede Änderung verfolgen und nächste 40 Jahre bei jeder Aufführung hat er nochmal daran gearbeitet. Und dann natürlich ist toll die Verbindung zwischen Tristan und Isolde und nochmal den Holländer.
Absolut, absolut, ja. Also, so, und jetzt weiß man das alles. Und das ist jetzt ein wunderbarer Vortrag. So, und jetzt musst du ja das alles in Musik umsetzen. Also, auch da nochmal Nicolas Anancourt. Am Ende, erinnere ich mich, hat er die Zauberflöte in Salzburg dirigiert. Und das war so ähnlich. Es war, jede Note hatte eine Bedeutung. Und es hörte sich eigentlich dann plötzlich an wie ein Vortrag in Musik. Aber es hat alle Sinnlichkeit nicht alle Sinnlichkeit verloren, aber es war, man merkte, es war ein intellektuelles Dirigat. So, und wie kommt man davon jetzt wieder weg? Ja?
Genau, und dann verinnerlicht man das Ganze, ja. Und dann irgendwie geht man an Kern, geht man an die Motive, nicht mehr an die Ereignisse, an der Oberfläche der Ereignisse, sondern an die psychologische Motivation. Und für mich ist dann wichtig, sehr wichtig, wenn ich dirigiere, zu mitfühlen. Also gestern habe ich mit einem Kollegen gesprochen und ich habe gesagt, wenn ich dirigiere, sehe ich wie ein Video, wie ein Filmschnitt. Zum Beispiel hier sehe ich nur die Blick, nur die Augen von Holländer. Oder hier sehe ich, wie die Stimmung sich am Fenster verändert, weil der Holländer tritt rein und bleibt erstmal mit der Santa alleine und dann erstmal so lange Pausen. Eigentlich passiert nicht mehr, sondern es wiederholt nochmal der Motiv aus der Santa-Ballade in verschiedene in Modulation und man merkt irgendwie, das Licht geht runter. Das ist zum Beispiel unglaubliche Fähigkeit von Wagners Musik, dass man sitzt zum Beispiel in Proben in einem Raum, man hat helles Probenlicht, aber man dirigiert und man spürt die Lichtveränderungen, die Lichtstimmungen und alleine durch die Musik, alleine durch Harmonik. Und jetzt, nachdem sozusagen das erste Debüt-Dirigat, also wo ich, muss man nochmal sagen, im Fokus von ganzer Welt stand, ob wir das überhaupt klappen nach 141. Oh mein Gott, genau, auf alle Kontinenten wurde darüber berichtet, unglaublicher Druck, der Chor durfte gar nicht auf der Bühne singen, viele technische Probleme, die Häuser wollten nicht fahren, bis zur Generalprobe hatten wir keinen Durchlauf. Also unglaublich nervöse Stimmung, genau, unglaubliche Nerven, nervöse Stimmung, Corona-Fälle, Orchester musste ausfallen, spielt anderes Orchester ohne Proben und so weiter. Also nachdem das ganze erste Probenjahr schon sozusagen überstanden war, jetzt endlich kann man sozusagen mit allen Erfahrungen einfach im Stück einfach leben. Und manchmal jetzt werde ich gefragt, ja, viertes Jahr dirigierst du selber Holländer, aber es ist doch gerade das Spannende, weil man kann das immer mehr verinnerlichen, und immer mehr fühlen und gemeinsam sozusagen diese Gefühle auch an das Orchester und Aufführende übergeben.
Weil ich glaube, das ist tatsächlich, wenn du darüber redest, was ist eigentlich der Kern? Ja, also das ist ja interessant, dass du dann von ganz weit weg kommst erstmal. Also man ist ja ganz weit weg vom Kern erstmal, wenn man Wagners Leben, Wagners Motivation und dann nähert man sich ja immer weiter an und wahrscheinlich ist der Kern ja auch eine Freiheit. Also wenn man einen Dirigenten wie Carlos Kleiber oder sowas sieht, also Übergänge zum Beispiel gestalten oder sowas. Ja, also wo man sich dann tatsächlich in dieser Aufgabe, dem Komponisten treu zu sein, trotzdem die Freiheit der eigenen Verkörperung gibt. Ja? Also das finde ich interessant, dass ihr Dirigenten dann von Verkörpern sprecht, weil ihr habt ja nichts anderes als euren Körper. Das ist sozusagen, ihr habt ja kein Instrument. Ja? Also liegt auch in der Freiheit der Kern, beziehungsweise in der Aneignung des Stoffes für die eigene Person der Kern?
Also ich denke ja, also für mich funktioniert dieser Weg. Warum? Wie gesagt, immer wenn ich etwas zum ersten Mal dirigiere, arbeite ich sehr stark an der Analyse, weil diese Analyse gibt mir dann Rahmen für diese Freiheit, weil sonst wäre es ja dann Willkür. Ich meine, welche Tempo suche ich aus, heute oder morgen? Es ist ja nicht nur spontan, sondern ich muss ja auch, wie gesagt, verstehen, was der Wagner überhaupt mit diesem Stück übermitteln wollte. Und diese Analyse gibt mir diese genaue Vorstellung, aber gibt mir auch die Freiheit in meinem eigenen Ausdruck. Weil letztendlich eine Interpretation, eine Aufführung ist ja Mischung zwischen dem, was Wagner wollte und was ich erlebe. Weil ich nochmal, die Ereignisse aus Wagners Leben mischen sich mit Ereignissen aus meinem Leben. Und
damit auch die Zeit. Ja? Also damit genau, auch die Zeit verschieben. Genau. Das ist ja, was klassische Musik so besonders macht. Also Taylor Swift schreibt dann einen neuen Song und dann ist es ein neuer Song. Toll, ja. Aber wir haben ja tatsächlich immer mit dieser Überbrückung von Zeit zu tun. Das heißt, wir haben immer die Partitur als Ausgangspunkt und dann habt ihr eigentlich die zweite Schöpfung, die zweite, also ein Dirigent wie Franz Welser Möst sagt immer, wir sind nur reproduzierende Künstler. Aber ich frage mich, ob das eigentlich richtig ist, weil ihr seid natürlich auch kreative Künstler, weil die Partitur ans Ohr halten, da passiert ja nichts. Also ihr müsst ja das Geschaffene neu schöpfen. Also es sind immer zwei Schöpfungsakte, die aber zeitlich ja komplett anders sind. Und ihr müsst eigentlich immer Zeit überbrücken. Ihr seid immer, ihr macht immer das damals im Jetzt hörbar. Ja? Und wahrscheinlich ist das diese Verkörperungsfrage auch, oder?
Ist es so. Und unglaublich ist, ja, dass man jedes Mal neue Nuancen und neue Ebenen im selben Stück entdeckt. Mhm. Also ich muss natürlich sagen, dass zum Beispiel diese 4 Jahre, also von 21 angefangen und jetzt 24, in der Welt hat sich so viel verändert, ja, und natürlich auch in meinem Welt, Leben. Ja. Obwohl wir darüber jetzt eigentlich nicht sprechen wollen, aber natürlich, ich kann das auch nicht meiden, dass wenn zum Beispiel 2022 der Krieg ausbrach, mhm, und für mich war das schon plötzlich ein anderes Stück geworden. Also diese Kämpfe zwischen Dämon und Engel um diese Seele und diese, wenn der im Holländer Monolog, wo er sagt, dass die Welt zusammenkracht und dann die Posaunen tönen diese 3 Akkorde, also das hat diese apokalyptische Farben, diese apokalyptische Akzente, diese Todesstreben, das hat ganz andere Bedeutung bekommen. Auch dieser Sturm, auch diese Leere im Holländer, diese Müdigkeit von dieser Welt, dass er sagt, bis zum letzten Tropfen der Welle, dann hört die Welt auf. Und manchmal habe ich vor mir auch diese zerbombte Städte auch gesehen, wie Mariupol, also diese Ruinen, die früher voll Leben waren. Und auch die Liebe, also dass die Santa dem Holländer ergeben ist und dass sie glaubt, ihn zu retten, seine Seele zu retten, also diese Reinheit der Liebe. Ja, aber warum passieren die Kriege? Weil in unserer Zivilisation, in unserer Welt Liebe immer noch nicht diese Bedeutung hat eigentlich. Der Wagner sprach von Liebe bis zu seinem letzten Stück. Auch in Parsifal geht es um diese erlösende Liebe. Und das Schwerste für mich als Mensch, als menschliches Wesen, ist zu akzeptieren, dass die Kriege immer noch zu unserer Zivilisation gehören, dass es Waffenproduktion gibt.
Dass es Menschen gibt, ja. Das haben
ja,
wir nicht
dass
gelernt.
Dass wir uns eigentlich immer weiterentwickeln, wir haben immer bessere iPhones, unsere Flugzeuge fliegen immer schneller und so weiter und so weiter, aber eigentlich wir sind weiter im Mittelalter. Eigentlich entscheidend ist die immer noch Gewalt und grobe Kraft. Und
Liebe auf der anderen Seite.
Und Liebe auf der anderen Seite, von deren zum Beispiel der im ganzen Ring des Nibelungen gesprochen wird, weil eigentlich der Rheingold symbolisiert diese Reinheit des Natur und eigentlich diese Reinheit der Liebe, die eigentlich für jeden strahlen soll, für jeden zugänglich soll. Und nur der kann das eineigen, der die Liebe wie immer absagt. Also sozusagen das Egoismus und die Ausnutzung der Welt und der Reichtum des Natur für sich selbst. Und das haben wir leider bis jetzt. Und es ist sehr, sehr schwer, weil wenn man eigentlich diese Meisterwerke interpretiert, man kommt immer an diesen Kern, Und wenn man in die Welt hinausschaut, dann sieht man diese Gewalt und es ist sehr, sehr schwer zu akzeptieren, warum die Verantwortlichen für diese Welt, also unsere Präsidenten und die, die sozusagen die Weltordnung aufbewahren sollen, warum kann man nicht in Dialog die Probleme entscheiden? Warum kann man über Probleme nicht diskutieren und Kompromisse treffen, sondern man muss mit Gewalt sozusagen anderen auslöschen wollen?
Das hieße aber ja auch, Oksana, dass die Kultur überhaupt gar keinen Sinn hat, weil also die Lehre aus den Meisterwerken, also einigen wir uns mal darauf, okay, der Kern ist vielleicht gar nicht nur die Verkörperung und die Übersetzung ins Jetzt, sondern der Kern ist, das ewig Gültige zu finden in der Kunst, ja, also das Allgemeingültige, Zeitlose, immer Daseinende, solange es Menschen gibt. Heißt aber ja auf der anderen Seite philosophisch, wir können uns diese ganze Kultur auch sparen, weil kein einziger fliegender Holländer hat uns davor bewahrt, schon wieder beknackte Kriege anzufangen. Wir lernen einfach nicht. Wir kriegen das mit der Liebe nicht in den Griff. Wir kriegen das mit dem Frieden nicht in den Griff. Wir sind einfach hoffnungslos lost. Warum machen wir dann diesen ganzen Kram eigentlich?
Leider ja. Diese Frage stelle ich mir auch. Und besonders natürlich, wenn man diese zerstörte Städte sieht, wenn man Kinder, verletzte Kinder sieht, und dann denkt man, es ist alles sinnlos. Aber nun, wir sind Künstler und wir sind Idealisten und ich denke, dass wir haben diese Aufgabe und auch, wie Schopenhauer auch gesprochen hat, er hat gesagt, dass die Musik, er hat sogar der Musik eine höhere Bedeutung unter anderen Künsten angeteilt, weil er hat gesagt, die Musik kann die Menschen erziehen, die Musik kann in uns etwas emotional bewirken, dass zu Veränderung in innerlichem Leben in dem führen soll. Also wie weit das funktioniert, schwer zu sagen, weil der Hitler war ja hier auch anwesend bei der Bayreuther Festspiele und da sie haben so nur Meister, genau, das hat leider nicht funktioniert. Er hat sogar
das wäre schön, der wäre nach Bayreuth gekommen.
Genau. Also diese Frage ist schwer zu beantworten. Also wir sind Idealisten und wir glauben, dass wir etwas für die nächste Generationen immer noch bewahren und schaffen können, in der Hoffnung, dass irgendwann die Evolution wird so weit vorgeschritten, dass...
Na, vielleicht gehört die Bewusstwerdung von Kultur ja auch dazu. Ja? Also ich glaube schon, dass das ein ewiger Begleiter der Menschheit sein muss, um sozusagen... gesellschaftliche Zustände zu verhandeln. Ja? Es ist natürlich abstrakt in der Musik, aber ich glaube tatsächlich, wir treffen uns dann hier mit diesen 2000 Leuten im Saal und haben wenigstens schon mal die Erfahrung, etwas Kollektives zu erleben und auch eben genau das, was du sagst. Also ein Update unserer Zeit zu haben, einen Rückblick auf die Geschichte zu haben, das ist nicht immer bewusst, aber ich glaube, das ist schon, was wir schaffen. Wir haben immer eine Bewusstmachung, was haben die Vorväter, Mütter sozusagen zu sagen gehabt, wie blicken wir darauf? Ich glaube, das ist schon ein großer Punkt von Kultur. Interessant ist ja, das erste Mal, dass wir uns gesprochen haben, das war noch vor dem zweiten Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Da ging es noch um Mozart. Da hast du das Mozart-Festival in Lviv gegründet und das ist ganz interessant, finde ich, weil da hat man eigentlich auch gesehen, dass anhand dieser Figur Mozart Richtungskämpfe stattfinden. Und das fand ich jetzt mal, ganz abgesehen von der Weltpolitik, interessant, dass klassische Musik, und du hast das erlebt, sie wurde mit deiner Person auch verbunden, du wurdest sehr angegriffen dafür. Übrigens, in Anoncourt, komplett außerhalb des Kriegskanons, wurde er auch angegriffen für eine neue Lesart, dass es trotzdem noch dafür sorgt, Interpretationen, Einordnungen, Positionierungen von Komponisten vorzunehmen, die längst tot sind. Dass Leute sich darüber aufregen und Musik als Propaganda für ihre eigenen Ideale benutzen. Eigentlich ja was Gutes, oder? Dass so ein toter Mozart Leute noch aufregen kann?
Ich kriege bis jetzt immer noch Kommentare und Kritik wegen Mozart. Also zuerst will ich über Mozart kurz etwas sagen. Also ich komme ja aus Ukraine, aus Osteuropa. Und für mich war, also in unserer Hochschule, in unserer Ausbildung, als ich schon das Dirigieren studiert habe, habe ich oft Kommentare von Kollegen gehört, Mozart-Symphonie brauchst du nicht dirigieren, weil sowieso wir haben in Ukraine gar kein einzige Professor, der dir beibringen kann, wie man Mozart überhaupt dirigiert. Richtig. Und dann dachte ich mir, also ich What? Sozusagen, ich, ja, also ich bin damit sozusagen aufgewachsen. Dieselbe Kommentare habe ich auch, ähnliche Kommentare über Wagner gehört. Mhm. Also in einem Kolloquium, sehr, sehr renommierter Professor hat mich gefragt, warum die Wagner-Oper nicht aufgeführt werden. Dann, ich habe dann über Antwort nachgedacht, ja, vielleicht, weil sie sehr komplex sind und so. Und dann hat er gesagt, weil es gar keine Oper sind, das sind eigentlich Symphonien mit der Zusatzstimme, das Orchester ist immer zu laut, die sind auch zu lang und zu langweilig, deswegen will man und das Deutsch nicht spielen. Noch, ja. Und Deutsch. Und meine Reaktion war, ich bin sofort in Archiv marschiert, habe sofort Tristan und Isolde Klavierauszug geholt und dann die Walküre, dann nach Hause gekommen, auf Klavier gespielt, dann Aufnahme, Schallplatte und dann, ich war so fasziniert, dann dachte ich, nein, das stimmt nicht, was er gesagt hat. Also nochmal über Mozart. Also was ich über Mozart gehört habe, brauchst du nicht lernen, kann dir sowieso keine beibringen, wie man seine Musik spielt. Und dann, das war für mich eigentlich eine innerliche Explosion, als ich plötzlich auf der Straße in Lviv gehört habe, sein Sohn, Mozarts Sohn, hat hier 30 Jahre gelebt und eigentlich die Tradition seines Vaters in Lviv entwickelt, ein Chorverein gegründet, war 3 Jahre der Generalmusikdirektor im Opernhaus, hat Musik geschrieben, hat Schüler gehabt und da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. 200 Jahre sind vergangen und diese Tradition ist komplett weg. Man hat diese Information nicht mehr. Und eigentlich, das war dann meine Idee, das wieder zu beleben mit der Gründung von Festival, aber nicht nur Gründung von Mozart Festival, aber auch zu Forschung zu Mozart Sohn, was er eigentlich da gemacht hat. Und ich bin sehr stolz, dass vor 3 Monaten ist das erste Buch in Ukrainisch über Mozart Sohn erschienen, ja, über 500 Seiten dick, also wo sozusagen erstmal kann man die Dokumente, die Briefe, Tagebücher lesen und überhaupt verstehen, was mit ihm los war. Und dann kam das zur Idee, von dieser Mozart-Skulptur, die eigentlich diesen Skandal aufgelöst hat.
Muss man ganz kurz erklären, es ist ein österreichischer Künstler, der einen Mozart, sagen wir mal, nicht wie man ihn aus dem Buch kennt, gemacht hat, sondern eine sehr moderne Mozart-Skulptur geschaffen hat, an der man sich dann sozusagen aufgeregt hat.
Genau, weil er wollte ja in eine Skulptur den Sohn und den Vater vereinen. Und da steht ein Sohn, der eigentlich ein Pianist mit einer Hand dirigiert er, weil er hat auch Chor geschaffen und gegründet, aber er hat auf den Kopf übergroße Perücke seines Vaters. Also im 19. Jahrhundert, wenn Franz Xaver Mozart in Lviv schon gelebt hat, hat man keine Perücken mehr getragen, aber er hat die übergroße Perücke. Ja. Die Bürde, genau, also weil er wurde lebenlang mit seinem Vater verglichen, ja. Und eigentlich das hat ihn auch kaputt gemacht. Er ist von Magenkrebs gestorben in Karlsbad und selbst auf seinem Grab ist der Grabschrift Wolfgang Amadeus Mozart, also Name wie der Vater, und dann kleinem, der Sohn des großen Meisters, der sein Leben lang dem Ruhm des Vaters ergeben und gedient hat. Und der Künstler, der Sebastian Schweikert, er hat ihm zum Beispiel 2 linke Beine gemacht. Zwei linke Füße. Und die Bürger von Lemberg regen sich auf, die dann sagen, ja, der Mozart ist doch überall auf allen Lithografien so schön, hübsch, lieblich, wie man aus Filmen kennt. Und das ist eine Karikatur. Warum steht er auf 2 linken Füßen auch noch so krumm? Ja, eben, weil er, der Sohn, lebenlang Zweifel hatte, Selbstkritik, also dass er nie so komponieren wird wie auch sein Vater, den er nicht gekannt hat. Also sozusagen in dieser Skulptur sind sehr viele psychologische Krisen und Komplexe zu sehen, was eigentlich zum Reflektieren bringt, was eigentlich auch gut sein soll. Aber wie gesagt, viele Menschen, die eigentlich mit einem konventionellen Mozart erwarten, wollten das anders sehen. Und das war mein erster großer Skandal in Ukraine. Danach, der nächste große Skandal war wegen Tschaikowski. Ja. Also als der Krieg angefangen hat und ich wollte nicht die Jolanta Tschaikowski aus meinem Programm streichen und ich stand also in ganzer Ukraine unterm Druck. Und jetzt erwarte ich eigentlich die zweite Phase von dem Skandal, weil als ich jetzt in Metropolitan debütiert habe und ich war die erste ukrainische Dirigentin in der Geschichte der Metropolitan Opera, was eigentlich ganz wichtig ist. Das hat mit dem Krieg nichts zu tun. Mhm. Meine Einladung zu Met war schon, die erste Einladung war schon 7 Jahre her, aber jetzt endlich hat das aus dem Kalenderplan endlich mal funktioniert. Und anstatt in Ukraine das als positive Ereignis zu berichten, wurde das überschattet mit dem Announcement aus Dresdner Semperoper, wo mein Debüt stattfinden soll, mit Eugen Onegin von Tchaikovsky. Okay. Und dann können Sie sich vorstellen, dass die Nachricht, also neue Skandal wegen Leni, wegen Tchaikovsky, war das in Top 5 Nachrichten in Ukraine, eigentlich nach Zelensky und Waffenlieferung und Wahlen in Amerika. Also das ganze Land hat wieder sich aufgeregt wegen meinem Repertoire, dass ukrainische Dirigentin in Zeit des Krieges darf kein russisches Stück dirigieren, was ich überhaupt nicht einverstanden bin, weil ich finde, man kann, also zuerst die Kunst kann nicht nationalistisch werden, also das ist sehr, sehr wichtiger Punkt und Tchaikovsky hat auch Verbindungen zur Ukraine, aber auch wenn er nicht Verbindungen zur Ukraine hätte, Tchaikovsky kann für Verbrechen von Putin nicht beantworten.
Ich glaube, das Erste, was die russische Armee zerstört hat, war das Ferienhaus von Tchaikovsky.
Ja? Genau, also das Museum ja so von Tchaikovsky. Ja. Und es ist ehrlich gesagt für mich sehr bitter zu sehen, zum Beispiel gestern kam die Nachricht, dass die Tchaikovsky-Straße in Odessa umbenannt sein soll, zu Bortnianski-Straße. Bortnianski ist fantastischer Komponist, aber er hat mit Odessa überhaupt nichts zu tun. Ja. Und Tchaikovsky-Straße, das ist das Theater, das ist die Straße, wo Nationaloper Odessa steht, wo ich 5 Jahre gearbeitet habe. Und der Tchaikovsky war dort auch selbst. Er war anwesend bei der Pikdam-Produktion kurz vor seinem Tod. Also großes Porträt von Tchaikovsky hängt im Dirigentenzimmer in Odessa. Ja. Und ich finde das eigentlich Vandalismus, also dass man jetzt so umgeht.
Jetzt landen wir doch da. Wir wollten bewusst dann nicht drüber reden, aber es lässt sich eben auch nicht vermeiden. Und dann interessant, weil wir auch aus diesem historischen Kontext kommen. Also Mozart, Tchaikovsky, jetzt der zweite Tchaikovsky. Das zeigt ja auch, nochmal zurück zu Mozart, dass wenn wir über historische Parallelen reden, wenn wir sagen, die Welt hat nichts gelernt, wir übersetzen das gestern ins Heute, dass du eigentlich schon vor diesem zweiten Einmarsch mit Mozart ja etwas definiert hast, was die Ukraine auch bis heute ausmacht, nämlich dieses Land, in dem sich westliche Kultur, tatsächlich eben Mozarts Sohn als Kapellmeister oder als Klaviermensch in Lviv und östliche Kultur, der Einfluss Russlands, immer sozusagen irgendwie Kämpfe geliefert haben oder vereint wurden, wie auch immer, dass es ja eigentlich ein Land ist, das immer dafür stand, dass beide Einflüsse existent waren. Ja? Und das hast du eigentlich thematisiert und das war dann schon sehr vorausblickend und leider vorausblickend, dass das auch das Konfliktpotenzial in der Ukraine ist. Ne? Also da sieht man einfach auch, dass die kulturelle Prägung, das will ich ja nur sagen, natürlich auch mit der Realität zu tun hat. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, dass jetzt aus meinem Herzen gesprochen, ich bewundere das schon sehr, und das hat vielleicht auch was mit Kern zu tun und mit Wahrhaftigkeit und all diesen Idealen, über die wir eben in der Kunst gesprochen haben. Ich bewundere das schon sehr, wie du unabhängig denkend bleibst und keine Angst davor hast, dir von beiden Seiten sozusagen Kritik einzufangen. Das muss ich schon sagen. Und die Wahrhaftigkeit immer in der Menschlichkeit oder in der Musik suchst. Das ist wahrscheinlich gerade in solchen Krisenzeiten nicht leicht, oder?
Ja, das ist überhaupt nicht leicht. Das kostet sehr, sehr, sehr viel innere Kraft. Aber ich bleibe auf meiner Position, weil das ist für mich eine einzige wahrhafte Position eigentlich ist. Und ich freue mich sehr, dass ich das auch nie verändert habe. Von ersten Angriffstag habe ich gesprochen, dass Tschaikowski das nicht zu verantworten hat und dass ich werde seine Stücke auch weiter dirigieren und das mache ich auch.
Genauso, wir haben darüber telefoniert. Also wir haben,
genauso wie ich mich auch einsetze für die Promotion von ukrainischer Musik und ukrainischen Komponisten, die sehr lange im Schatten von totalitaristischen Systemen in Sowjetunion blieben. Aber und genauso zum Beispiel Wagner. Der dritte Skandal, also das erste Skandal, Lenin war wegen Mozart, das zweite Skandal, Lenin war wegen Tschaikowski, dritte Skandal war wegen Wagner, weil genauso meine patriotischen Kollegen haben gefordert, dass ich die zweite Wagner-Festspiele absage, weil die Produktion ist von Tscherniakow gemacht, also von einem russischen Regisseur. Und dass ich, das ist unmöglich, dass ich sozusagen weiter hier Wagner dirigiere. Und danach war eigentlich ein Zufall, weil ich so ein Wagner-T-Shirt anhatte, wo stand Wagner Power, was war eigentlich Wagner Musik Power, weil Wagner hat ja Power. Und dann wurde das zusammen mit der Gruppe, Truppe Wagner, mit Prigozhin zusammengebracht. Und das war unglaublich, weil das war an einem Tag in 45 ukrainischen Webmedien und Zeitungen diese Nachricht produziert, dass ich das Wagner-T-Shirt anhabe und dass ich Propaganda für Prigozhin Truppen mache, was eigentlich also unglaubliche Manipulation ist. Und das Unglaubliche war, dass die russischen Medien haben auch über den Fall berichtet und sie haben dann geschrieben, die Ukrainer wollen eigene erfolgreiche ukrainische Dirigentin canceln, die im Wagner-Festival teilnimmt und Wagner-Oper dirigiert. Also,
und das muss man, glaube ich, sagen, für uns, die im Westen groß geworden sind, ist natürlich leicht, jetzt auch die Haltung für die Ukraine einzunehmen, was ich ja auch tagtäglich tue. Aber dieses Spannungsfeld innerhalb der Ukraine, und was ja zum Teil auch verständlich ist, also ich verstehe schon, dass wenn die Russen Städte beschießen, Kinder töten, dass man sozusagen auch mit dieser Kultur das in Verbindung bringt. Also dieses Spannungsfeld, dem du ausgesetzt bist da, muss ich echt sagen, das ist schon hart. Aber auf der anderen Seite, jetzt mal, wenn wir das Positive draus sehen, ist es doch schon interessant, dass eine Dirigentin klassischer Musik von alten Männern wie Mozart und Wagner in den Nachrichten zum Politikum wird. Das zeigt ja, dass unsere Kunst noch irgendwie eine Bedeutung hat und dass auch unsere kulturelle Herkunft eine ganz prägende und für unsere jetzige Zeit bedeutende Rolle spielt.
Ja. Ja, also ich muss sagen, zum Beispiel jetzt war ich 5 Tage in Ukraine, weil ich wollte meine Eltern besuchen. Und das macht mich auch natürlich schon traurig, weil wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, also zum Beispiel in Lemberg, wo ich studiert habe, wo ich an der Oper gearbeitet habe, wo ich Festival gegründet habe, wo ich Jugendorchester gegründet und geleitet habe. Ich habe vielleicht nur auf eine Handvoll Menschen, die ich anrufe und die ich zum Kaffee treffe. Okay. Weil die meisten Menschen, selbst meine ehemalige Assistenten, ehemalige Mitschüler, Kollegen, Professoren, die kommunizieren nicht mehr mit mir, weil ich bin behandelt wie eine Verräterin von Nationalinteressen. Und es wurde sogar auch mir offen gesagt, dass ich jetzt dort nicht auftreten kann, weil wenn ich jetzt als Dirigentin in Ukraine ein Konzert veranstalten werde, dann es kann sein, dass es zu öffentlichen Protesten führen wird, also von Publikum. Und ja, also es gibt, in 3 Jahren gab es nur eine Journalistin in Ukraine, die sich getraut hat, ganz offen mit mir in meine Thema, über meine Thema, eigentlich über meine Gründe zu sprechen. Und als sie das große Interview publiziert hat, stand sie auch sofort unter Kritik und unter sehr, sehr heftige Kritik, dass sie sozusagen das getraut hat, ein öffentliches und offenes Gespräch mit mir zu führen.
Wie gesagt, ich kriege das immer nur von der Seite mit, aber auch in dieser Kurrentis-Geschichte, ich habe dann gemerkt, wie auch die ukrainische Bevölkerung oder die ukrainischen Menschen in Deutschland gesagt haben, ja, aber da bist du dagegen, aber dann trittst du wieder in einem gleichen Festival wie Netrebko auf. Was ist das für eine? Also wo man auch merkt, klar, es ist Krieg, die Stimmung ist aufgeladen. Und es ist umso schwerer, wahrscheinlich tatsächlich diese kulturellen Werte aufrechtzuerhalten. Also das auf diesen Schultern, auf denen du sie trägst, das finde ich schon, ja, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Also es ist schon, aber wahrscheinlich tatsächlich hat das auch was mit diesem Kern zu tun und auch mit der Schuldigkeit gegenüber der Musik, oder? Also mit der Verantwortung gegenüber dieser universellen Botschaft, die ein Tschaikowski genauso pflegt wie ein Wagner, wie ein Mozart, wie all diese Menschen. Ja, also die
ja genau. Und dann zum Beispiel ganz viel Unterstützung finde ich einfach auch in Vergangenheit. Zum Beispiel, wenn ich über den Fall Toscanini denke. Ja. Der Toscanini ist ja emigriert nach New York. Er wurde aufgefordert von Mussolini-Partei, diese Hymne zu Mussolini zu spielen. Und das war in Bologna. Ja. Er ging zu einer Aufführung, ist aus Taxi ausgestiegen. Dann hat jemand ihm also eine Ohrfeige gegeben, also geschlagen. Und er wurde sozusagen gezwungen, das Programm für Mussolini auszufüllen. Und dann war er so sofort weg nach Amerika, nach New York. Und welche Stücke hat er sofort eingespielt mit seinem neu gegründeten Orchester? Er hat Wagner-Musik, Beethoven und Wagner, also deutsche Komponisten. Also er hat das Faschismus nicht mit dem Komponisten zusammengebracht.
Ist bewusst auch nicht mehr nach Bayreuth gegangen, sondern hat genau, es dann eben ausgegliedert. Und das ist ja genau diese, wenn wir über Tschaikowski geredet haben, ja, es geht ja auch darum, also das verstehe ich auch nicht, also es geht ja darum, wer hat eigentlich die Hoheit über das Menschliche in dieser Musik, ja, und die einen zerschießen das Ferienhaus von Tschaikowski und eigentlich wäre es ja die Aufgabe der anderen, das Gute von Tschaikowski zu retten, ja. Also
und außerdem, dass die Person von Tschaikowski, er wurde ja bis jetzt auch nicht verstanden. Also in Russland standen ja seine Briefe, die von seiner Homosexualität zum Beispiel zeugen sehr, sehr lange unter Verbot. Und ich habe schon jetzt auch gedacht, also nächstes Jahr, mein Onegin findet in Juni statt. Ich dachte dann schon, ich schreibe Happy Pride Month und Onegin. Onegin Partitur.
Tschaikowski hat zeitlebens nicht glücklich, aber im jetzigen Russland garantiert nicht glücklich.
Jetzt sind also Sexualminderheiten sind zu Verbrechen erklärt in Russland und dafür kommt man ins Gefängnis.
Lass uns noch einmal zum Schluss den Bogen zur Musik ziehen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber diese Zeit, als du Assistentin von Kirill Petrenko, das war ja lange, ich glaube 4 Jahre, glaube ich, warst du Assistentin von Kirill Petrenko an der Staatsoper in München. Und das ist ja auch jemand, weil wir am Anfang darüber geredet haben, akribische Vorbereitung. Also es gibt Sänger, die sagen, du glaubst es gar nicht, ich habe mit Petrenko bin ich aufgetreten und nachts um 4 kommt dann die SMS rein und hat gesagt, hättest du da den Takt vielleicht, nächstes Mal könnten wir das vielleicht noch ein bisschen besser machen. Ja, also so ein totaler crazy, in den tiefsten Tiefen der Partitur arbeitender Mensch. Ist das etwas, wo du auch sagst, ja, da habe ich auch jemanden gefunden, der mir auch eine Arbeitsweise nahebringt, die ich heute noch pflege? Weil akribisch bist du ja auch, du bist ja auch so eine
Also es war sehr, sehr interessant für mich, sehr lehrreich mit Petrenko zu arbeiten. Also es war interessant, seine Arbeitsweise zu sehen, das Resultat zu sehen, zu hören, aber auch in kurzen Gesprächen, er ist ja sehr, sehr sparsam. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, mit ihm vor einem Café zu sitzen und über Stück zu sprechen. Also,
wir Journalisten wissen das, ja.
Genau. Und ich meine, in diese sparsamen Sätzen konnte ich auch sehr oft auch zu sehen, das Selbstkritische an ihm, sozusagen, dass das gute Resultat zu haben, ist nicht etwas Selbstverständliches. Es ist kein nicht, also man kann sich nicht vorstellen, kommt ein genialer Dirigent und ohne viel Arbeit investiert zu haben, plötzlich passiert alles von alleine. Also sozusagen die Gedanken, die Selbstkritik und auch, dass sein Resultat ist nur der Weg, den er Schritt für Schritt immer weiter gegangen war. Und das war auch sehr, sehr interessant zu verstehen. Also, weil ich habe mir auch immer vorgestellt, mein Weg ist auch sehr, sehr lang. Weil aus Ukraine sozusagen an alle die Orte zu gelangen, wo ich jetzt dirigiere, also da steckt sehr viel mehr Arbeit dahinter, als wenn man zum Beispiel schon sofort der Schüler von einem berühmten Professor ist oder gleich in Berlin geboren und Hans-Eisler Musikhochschule oder Wien Musikakademie. Also es ist viel, viel, viel weiter weg. Und dann versteht man sozusagen, dass wenn ich einfach nur nicht stoppen, nicht stehen bleiben, sondern immer weitergehen, mit jedem Stück etwas Neues für sich zu eröffnen Und so entwickelt man sich auch Schritt für Schritt. Das ist auch zum Beispiel, warum ich hatte sehr viele schon Anfragen gehabt, wollen Sie sich nicht für eine Professur bewerben? Aber das käme für mich zum Beispiel überhaupt nicht ins Frage, weil eigentlich mit jeder Partitur lernt man erst selbst und will noch niemanden weiterlernen sozusagen. Jede Minute ist eine Investition in eigene Entwicklung.
Das, glaube ich, macht auch den Unterschied aus, ne? Also es ist sozusagen dieses, wo wir am Anfang geredet haben, wem hört man zu, wem hört man nicht zu, was will man? Ich glaube, und ich glaube, das ist tatsächlich der Kern. Deshalb ist es eigentlich ganz schön, dass wir da jetzt nochmal wieder ankommen, dass die eigene Sehnsucht, etwas ausdrücken zu können, was vielleicht dem Komponisten entspricht oder der Musik entspricht oder dem eigenen musikalischen Ideal oder dem eigenen humanistischen Ideal entspricht. Ich glaube, diese Flamme, die ist viel größer als alles andere drumherum. Und das wäre jetzt auch meine Frage. Also du bist in Bologna, du warst an der Met, du bist in Cleveland, du bist in Bayreuther Festspielen. Das sind ja wirklich, du hast ja tausend Engagements, tausend unterschiedliche Orchester, mit denen du zusammenarbeitest. Der nächste Schritt wäre ja schon irgendwann mal zu sagen, so, jetzt mal einen Weg mit einem Orchester weitergehen. In Bologna machst du das, also da sieht man ja auch, also es ist viel Arbeit wahrscheinlich auch, aber ist das auch etwas, wo du sagst, das ist auch eine Entwicklungsstufe, die man sich wünscht, kontinuierlich mit einem Orchester an etwas zu arbeiten?
Also es ist sehr, sehr toll, Positionen zu haben, wo man eben kontinuierlich mit einem Klangkörper arbeiten kann, weil irgendwann hat man nicht mehr diesen Stress, man kennt die Musiker, man kennt, wie Gruppen funktionieren, man kennt die Stärken und auch die Schwächen. Und man kann schon sozusagen etwas entwickeln, auch programmatisch, also sozusagen für sich selbst erarbeiten, aber auch mit dem Klang, mit Interpretationen auszuprobieren. Also für mich ist sehr, sehr interessant, in Bologna zu arbeiten. Das hat mich an eine andere Erfahrung gebracht. Also zum Beispiel, wir spielen viel deutsche Musik, weil Bologna ist sehr, sehr spezielle Stadt, die eigentlich Kreuzung zwischen italienischen und deutscher Tradition genau. ist.
Ja, große also, Vorgänger Thielemann war da, glaube ich. Ne?
Also das genau, und der Wagner war Cittadino Onorario di Bologna. Also Bologna ist das erste Theater, die sich getraut haben, 1871 im 19. Jahrhundert in Italien ein Wagner-Stück, das war Lohengrin, zu spielen. Und das ist das Theater, wo der Verdi sich heimlich in eine Loge versteckt hat und eigentlich den Lohengrin und den Erfolg, Wagner-Erfolg in Italien beobachtet hat und dann ist in diese Krise geraten, dass er fast 10 Jahre nichts mehr komponiert hat und dann kam Othello raus. Ja, Othello, genau. Also das ist sehr spannend sozusagen, die Bologna für mich und jetzt zum Beispiel haben wir Ring angefangen und es war 38 Jahre nicht mehr Ring in Wahnsinn. Bologna. Das ja, heißt, Wahnsinn. Im Orchester ist nur ein vierter Hornist, der im Ring mit Peter Schneider in Bologna gespielt hat.
Das war Peter Schneider noch, guck mal. Ja,
Bayreuth Connection, ja. Genau. Und das heißt, Ring ist neu für mich und neu fast für das ganze Orchester. Und viele Sachen, die zum Beispiel mit Bayreuther Orchester natürlich selbstverständlich wären, dort ist das nicht selbstverständlich. Wie erklärt man, was den Wagner-Klang ausmacht? Wie erklärt man das italienischen Musikern? Ja. Und interessanterweise, in Proben komme ich sozusagen selbst an das ran, was macht Wagner-Orchester-Klang zum Beispiel aus. Und das auch dadurch, dass ich über das Stück auf Italienisch proben soll, bereite ich mich vor und dann muss ich für mich auch das kristallisieren, was, wie gesagt, vorher für deutsches Orchester selbstständig wäre, muss ich dort vielleicht noch einmal ansprechen, was macht da sein Stil aus. Und das Interessanteste in Bologna ist für mich, dass ich sozusagen viel mehr jetzt beobachte, wie verschiedene unterschiedliche Kulturen, und das ist nochmal über Nationalismus zu sprechen, sich beeinflusst haben. Zum Beispiel jetzt wird sehr oft gesprochen, italienische Opern müssen mit italienischen Dirigenten besetzt werden, deutsche Opern mit deutschen Dirigenten. Ja. Aber zum Beispiel, wir sind jetzt in Bayreuth und in Italien ist das zum Beispiel nicht bewusst, wie viel Puccini Einfluss von Wagner hatte. Mhm. Dass noch der junge Puccini als Student, ja, die haben sich eine Wohnung zusammen mit Mascagni gemietet in Milano, in seiner Studiumzeit im Konservatorium. Und das erste Klavierauszug war das Tristan und Isolde, die Puccini zusammen mit Mascagni sich zusammengekauft haben, weil sie kein Geld hatten. Das war seine erste Berührung. Und dann junge Puccini nach seinem Edgardo, was kein Erfolg war. Der Verlag Ricordi war schon an Puccini interessiert, aber der erste Antrag, der Puccini bekommen hat, war, Ricordi waren interessiert, in La Scala die Meistersinger herauszubringen. Aber nun war fast 4,5-stündige Meistersinger, die Oper, zu lang fürs italienische Publikum. Und die haben jungen Puccini beantragt, eine Reduktion, also eine revidierte, gekürzte Fassung für La Scala herzustellen. Und Puccini 1888 und 89 fährt nach Bayreuth. Zusammen mit dem Ausstatter, zusammen mit dem Dirigenten, um die Meistersinger hier anzuschauen. Er guckt sich auch Parsifal und Tristan und Isolde an. Und dann, während dieser Zeit, Puccini schreibt an der Manon Lescaut. Und in Manon Lescaut zitiert er 9-mal Tristan-Akkord.
Weil ja, er hat das Leitmotiv,
die Leitmotive, ja ganz, genau. Ganz klar, aber jetzt zum Beispiel in Italien ist das gar nicht mehr bekannt, weil die italienischen Dirigenten gehen an Puccini ran, nur aus Tradition der italienischen Oper, also von Verdi zu Puccini, aber nicht über Winkel über den Wagner.
Ist übrigens etwas, was ich auch beobachte, das verändert sich gerade, also das finde ich schon, dass viele Dirigentinnen und Dirigenten lange Zeit sozusagen auf ein Repertoire festgelegt wurden und die waren dann die Experten, weil sie in jeder Nuance den Wagner kannten. Inzwischen gibt es immer mehr Dirigenten, die es auch wichtig finden, für die eigene Klanghygiene dann wieder Mozart zu machen, dann wieder, also auch da nochmal Franz Welser Möster, solche Leute, denen es total wurscht ist, also die, im Gegenteil, wo es eine Bereicherung ist, möglichst viel unterschiedliche Musik zu machen, um zu sehen, wo hat wer eigentlich wen inspiriert, weil das ist ja auch so. Ja? Also wir haben im Open Air hier Bach gespielt, wir sehen Bach bei Wagner ganz oft, ja? So wie du sagst, Wagner bei Puccini. Also es sind ja, also da gab es ja gar keine Grenzen. Diese Nationalismen, die wir aufbauen, die sind ja total absurd. Ja? Und ich glaube, dass diese Vielfältigkeit bei Dirigentinnen und Dirigenten jetzt gerade wieder kommt und wahrscheinlich auch nochmal so ein neues Hören und eine Neuentdeckung von musikalischem Repertoire schaffen kann.
Absolut. Also jetzt zum Beispiel, als ich mein Rheingold in Bologna dirigiert habe, habe ich La Spezia besucht. Also diese ganz kleine italienische Stadt, eigentlich Hafenstadt, wo dem Wagner das Vorspiel in S-Dur, also 140 Takte nur S-Dur, Akkord in Arpeggio in verschiedenen Konfigurationen plötzlich vorgeschwebt hat. Und dann, wenn man da ankommt, ich stand auch vor der Tür von diesem Hotel, also ganz kleine Straße, sehr, sehr laut, man kann sich vorstellen, also mediterrane Italien im Sommer, Hochsommer, und der Wagner, der hatte Fieber gehabt und er sagte, ich kam zurück in Hotel, ich habe mich so nach Ruhe gesehnt und aus dem Fenster hat man diesen Straßenlärm gehört, er konnte überhaupt nicht einschlafen, im Zimmer war zu heiß, damals noch keine Aircondition natürlich, und er lag da zwischen Schlaf und wach zu sein und plötzlich er spürte, es kam ihm eine Vision, ein Traum, dass sozusagen das er liegt im Wasser und dieses Wasser auch über sein Gesicht und Körper strömt. Und das ist diese S-Dur, was sich eigentlich nicht verändert, nur in Figurationen und verschiedenen Instrumenten immer dazukommen. Und das ist zum Beispiel sehr spannend. Oder Wagner und Bellini, wie er hat ja Bellini bewundert und geliebt und eigentlich die Sänger, die Wagner für seine Oper damals besetzte, kamen aus der italienischen Tradition. Und für seine Dramen wollte er auch Belcanto. Warum? Immer wieder schreibt er zum Beispiel im Ring, nicht schleppen wie in einem Rezitativ, weil sozusagen das soll nicht in der Belcanto gesungen sein, sondern deklamieren.
Und gleichzeitig kommt noch der französische Einfluss, hast du eben auch schon gesagt, ne? Die Grand Opera, Meyerbeer, also es kommt eben alles zusammen, ja, und die Tradition mit Bach, es ist nicht eindeutig.
Oder nehmen wir jetzt nochmal als Wagner als Dirigent genau. Und sein Repertoire. Als er Kapellmeisterstelle bekommen hat im Königlichen Theater in Dresden, hat er zum Beispiel, erste Produktion war Mozart Don Giovanni und da war gleich ein Skandal. Warum ich das weiß? Weil der Konzertmeister im Orchester war Karl Lipinski aus Lemberg. Schon wieder ein Kontakt zwischen Ukraine, Galizien und Europa. Er war sehr berühmte Geiger diese Zeit und er war Konzertmeister mit Dirigatfunktion im Königlichen Orchester in Dresden und dann kam der junge Wagner und dann war sofort ein Streit zwischen den beiden wegen der Tempi, weil Lipinski hat gesagt, der Wagner dirigiert den Don Giovanni in französische Pariser Tradition mit zu schneller Tempi und dann war so ein Skandal zwischen Orchester und Wagner als Dirigent, dass das Orchester hat sich beschwert, Orchestervorstand und das ging sogar zum Theaterdirektor, also der Theaterdirektor
hat sich nichts geändert.
Na, aber das ist so interessant zu lesen. Oder zum Beispiel, wie der Wagner sich eingesetzt hat zur Interpretation und Rezeption der 9. Symphonie des Beethoven. Damals noch junge Wagner, noch vor Holländer Premiere, 9. Symphonie von Beethoven gilt als unaufführbar und als Symphonie, die schon verrückte und alte und taube Komponist geschrieben hat, eigentlich gar nicht verstanden, was er da komponiert hat. Und der Wagner hat sich in den Kopf gesetzt, dass nein, es ist ein geniales Meisterwerk, nur das Publikum und die Musiker verstehen das noch nicht und ich werde das deren beibringen. Dass er hat das Programm geschrieben, er hat 300 Leute in Chor gestellt, er hat Orchesterpodest neu bauen lassen und er hat das geschafft. Und seitdem war das Tradition geworden, die Symphonie zu spielen. Also wie gesagt, der Wagner oder Karl Maria von Weber, also er hat ihn verehrt und eigentlich Holländer hat wiederum so viele Parallelen zum Freischütz. Also
ja, natürlich.
Jägerthematik, Center, das Bildcenter.
Natürlich. Na, überhaupt Dirigenten, die dann auch Gustav Mahler dann später, ne, der selbst wieder, also ganz viele komponierende Dirigenten, die immer wieder sich mit der Tradition auseinandergesetzt haben und begriffen haben, dass diese Welt vielleicht nicht so funktioniert, wie sie gerade den Anschein hat, indem wir uns alle trennen und Nationalismen feiern und Italien den Italienern und Deutschland den Deutschen und die Ukraine den Ukrainern. Das ist natürlich, so sind wir noch nie weitergekommen und so hat die Kultur noch nie irgendwie funktioniert. Ja? Das ist auch.
Genau, oder nochmal kurz zum Puccini. Also 2024 ist ja Puccini-Jahr. Ja. Und im November sind 100 Jahre, als er in Brüssel gestorben war. Ich war jetzt in Brüssel und ich habe kurz die Orte besichtigt. Also die Straße, wo die Kling stand, wo diese unglückliche Operation stattgefunden hat. Und dann die Kirche, wo eigentlich erste Totenmesse zu Puccini gefeiert wurde. Und zum Beispiel, dass der Puccini die Turandot dort nicht beendet hat. Das war ja nicht, weil er krank wurde und er hat das nicht zu Ende bringen können, weil er Zweifel hatte, welches Ende das Stück überhaupt haben soll. Also zuerst war er mit Librettisten nicht zufrieden. Und es hat ihm vorgeschwebt eigentlich sowas wie Parsifal-Ende. Es gibt in der Kommunikation, in Briefwechsel mit seinen Librettisten, wo er dann sagt, ich brauche keinen dritten Akt für Turandot, sondern eigentlich nach dem Kuss soll das Turandot-Reich aufblühen, so wie das Graal leuchtet nach dem Parsifal da wieder. Und dann, er hat diese ganzen Skizzen, die jetzt im Puccini-Museum liegen, hat im Koffer gehabt, wenn er nach Brüssel zu seiner Behandlung ging. Also er hat eigentlich gehofft, dass die Operation erfolgreich sein wird und dass er dort weiterarbeiten kann. Und da steht auch an einer Skizze, also nach dem Kalaf, die Turandot schon küsst, e poi wie come Tristano, e poi come Tristano und weiter wie Tristan. Also es soll quasi Liebesduett, aber ich denke, dass es hat ihm etwas wie Liebestod vorgeschwebt. Also es sollte vielleicht eine Redention in Liebe sein, aber sozusagen
also
nicht mehr
ein neues Ende für Turandot.
Neues Ende. Und Puccini hatte seine letzten Jahre total Zweifel gehabt, weil er war ein Weltmann. Also er war natürlich, er war Italiener in seinem Lebensweise, aber er hat Welt bereist. Er war in New York, er war in London, er war in Paris bei seinen Aufführungen in München und überall hat er andere Werke angesehen. Er hat Schrecker gesehen, er hat Korngold gekannt, er hat Stravinsky Sacre gesehen und je mehr er hörte, er war bei Piero Lunaire in Schönberg, in Florenz in Aufführung und wovon ich sehr großen Respekt habe, er kam zu Schönberg vor der Aufführung, halbe Stunde ganz davor und Partitur genommen und die Aufführung mit der Partitur angeschaut. Also er war schon ihm völlig bewusst, welche Veränderungen in der Musik passieren und je mehr er gehört hatte, desto mehr Zweifel er hatte, wie er diese Turandot zu Ende schreiben soll.
Auch interessant, ne? Also 1900, Tosca, eine Zeitenwende, wenn man sieht, was zu der Zeit auf anderen Ebenen schon passiert ist, ja, also und dass ein Komponist dann auch checkt, oh okay, es bewegt sich gerade so viel und ich bin ganz woanders und ich habe aber noch Interesse. Ja, also es ist schon ganz spannend, also diese Umbruchszeiten auch da zu sehen, was sich in der Musik getan hat. Ja, das ist schon sehr spannend.
Ja, ja genau. Und dann wiederum natürlich persönliche Krisen von Puccini, weil wenn wir nehmen jetzt Puccini zur Zeit von Manon Lescaut und Puccini zur Zeit zu Turandot, seine Ehekrise, natürlich seine viele Liebesbeziehungen, genauso wie bei Wagner. Also für kurze Zeit inspirierende und dann eigentlich zu große Probleme führende. Und dann zum Beispiel auch die Gestalt von Leo. Also wir haben vorher gesagt, also Erik-Gestalt hat der Wagner erfunden und genauso Leo-Gestalt hat Wagner erfunden. Weil es gibt Puccini erfunden. Es gibt literarische Vorlage von Turandot und sogar nicht von Gozzi, sondern noch von früher. Es gibt ein Buch von persischen Geschichten, das heißt nicht Tausend und eine Nacht, sondern Tausend und ein Tag. Und das sollte von braven Männern berichten. Und dort eigentlich, das war zum ersten Mal, dass die Geschichte von Prinzessin Turandot nach Europa kam. Und dann hat der Gozzi und dann später Schiller das umgearbeitet. Und dort gibt es eine Sklavin, aber die ist böswillig. Sie will den Kalaf verführen und eigentlich für sich schnappen und später bringt sich um. Aber diese Figur von Leo, also von dieser innocente Gestalt, Frauengestalt, ich finde, dass Puccini hat das aus einem tragischen Ereignis aus seinem Leben entnommen, mit dieser Doria Manfredi, also ganz junges Mädchen, die sich selbst Suizid gemacht hat, die sich selbst gemordet hat.
Es gibt auch ein tolles Buch von Krauser, da die Gärten des Herrn Puccini.
Genau, weil die Elvira, also seine Frau, war so eifersüchtig auf ihn. Genau. Und das finde ich auch beeinflusst sehr stark, warum er kein Happy End schreiben könnte. Also weil er an die Liebe er hat die Liebe nicht verwirklicht. In seinem Leben hat er das nicht verwirklicht. Er hat viel versucht, aber eigentlich nicht diese glückliche Beziehung erlebt gehabt.
Ja, aber es kann auch nicht sein, dass nur unglückliche Komponisten tolle Musik geschrieben haben. Das ist Unglück. Wir können doch auch glücklich sein und große Kunst machen, oder?
Also ich finde, also jetzt war sehr interessant. Jetzt war ich auch kurz in Italien und auf einem Weingut-Degustation, Weingut. Und dann hat die Führung gemacht hat uns über Pflanzen erzählt. Und dann hat er gesagt, weil es kam dann die Frage, ob sie die Pflanzen gießen, ob es genug Wasser ist, weil es ist in Sardinien natürlich sehr trocken. Und er hat gesagt, nein, also was die liebe Natur gibt, das nimmt die Pflanze. Die Pflanze, um gute Ernte, Weinernte zu haben, die Pflanze muss Stress haben. Das war sehr interessant. Ja. Er hat gesagt, wenn wir zu viel Wasser geben, dann hat man sehr viele Blätter, aber eigentlich die Trauben sind nicht gut genug für den Wein. Wenn es zu viel Stress ist, dann Pflanze stirbt aus. Aber es muss genau sozusagen diese Grad sein, wie viel Stress die Pflanze für gute Ernte hat.
Aber gilt das für Dirigentinnen auch?
Ich denke, ja.
Ja? Ich denke, ja.
Aber
ich hatte so viel Stress. Ich würde einfach mal große Blätter haben.
Ja. Aber das kommt von alleine. Kommt von alleine. Weil unser Beruf ist schon natürlich so spannend. Man muss die Programme planen 5 Jahre voraus. Ja. Man weiß nie, wie es dir dann geht. Wie kommst du mit dem Stück um?
Was macht die Welt?
Was macht die Welt?
Ja. Also wir haben gelernt, dieses Dirigieren ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ja. Erstmal muss man sich selbst in diesem Stück einschreiben und es verkörpern, wie du gesagt hast. Dann muss man es in der Zeit betrachten. Dann muss man seine Haltung dazu bewahren. Also man darf nicht unterschätzen, was ihr da alles so treibt. Ja. Vielen herzlichen Dank für diesen kleinen Rundgang durch deinen Arbeitsalltag und alles Gute für das, was jetzt noch kommt. Ich glaube, es kommt noch viel.
Vielen Dank.
Dankeschön, Oksana Linne.
Das war Oksana Linne hier beim Guten Morgen Podcast von Backstage Classical. Ich gebe zu, das war ein langes Gespräch für den Weg zur Arbeit. Ich hoffe, ihr habt nicht eure Station verpasst und seid pünktlich ausgestiegen. Wenn nicht, kann man das ja auch zum Teil noch auf dem Rückweg hören. Redet gern drüber, debattiert gerne drüber, teilt es und abonniert unseren Podcast und vor allen Dingen kommt vorbei bei www.backstageclassical.com. Tägliche News aus der Welt der klassischen Musik. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf eure Debatten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, sage haltet die Ohren steif und bis dann.